Hi, ich bin Mareike, Bundestagsabgeordnete der CDU im Weserbergland und beschäftige mich mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Bildung und Ehrenamt. Und dies ist mein Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Näher dran Podcast. Ich habe wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar diesmal Kriminalhauptkommissarin Patricia Vukobradovic. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir werden heute nochmal sprechen über ein Thema, was ein ernstes Thema ist, aber auch ein sehr wichtiges Thema, über das Thema häusliche Gewalt, gegebenenfalls auch über sexualisierte Gewalt. Deswegen noch einmal vorab, wenn Ihnen oder euch das Thema sehr nahe geht, hört euch die Folge entweder nicht an oder am besten nicht alleine an. Wir werden in den Shownotes auch nochmal die Hilfsangebote verlinken, die es gibt, die es reichlich gibt, wenn einen das Thema persönlich betrifft. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute aus Sicht der Polizei über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem an, was Sie genau hier bei der Polizei machen und was Ihre Aufgabe und Rolle so alles umfasst.
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Patricia Vukobradovic. Ich bin 42 Jahre alt und bin Sachbearbeiterin im Fachkommissariat 1 der hiesigen Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Und im Fachkommissariat 1 bin ich hauptsächlich im Themenfeld häusliche Gewalt und Sexualdelikte tätig. Das Ganze ist ja durch einen sehr positiven Zufall letztendlich als Thema zu mir gekommen. Ich habe damals mein Studium bei der Polizei 2002 begonnen und 2005 beendet. Und im Rahmen dieses dreijährigen Studiums hatte ich schon die Möglichkeit, im Praktikum hier im Fachkommissariat 1 in Hameln das Praktikum zu absolvieren. Von daher wusste ich schon, was die Arbeit im Fachkommissariat bedeutet und habe für mich damals schon entdeckt, das ist eigentlich das, was du später machen möchtest. Das interessiert dich total. Und nach dem Studium war ich dann für ein Jahr in der Bereitschaftspolizei in Osnabrück. Bin dann anschließend nach Hameln in den Einsatz- und Streifendienst versetzt worden und wurde dann gefragt, weil händeringend eine Frau im Fachkommissariat gesucht wurde, ob ich mir vorstellen könnte, das Aufgabenfeld mit zu übernehmen und zu bearbeiten. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt und habe die Chance genutzt und bin halt seit 2007 in diesem Themenbereich schon tätig.
Mhm. Also lange Jahre Erfahrung, auf jeden Fall, die Sie mitbringen. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch viele, ich sag mal, Fälle, vielleicht auch prominente Fälle, die wir hier im Landkreis hatten, mit bearbeitet. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Also was ist sozusagen Ihre Rolle in der polizeilichen Arbeit?
Also in erster Linie natürlich die Sachbearbeitung von Fällen häuslicher Gewalt und von Sexualdelikten. Das umfasst dann zum Beispiel Vernehmung und andere weitere polizeiliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Durchsuchung oder Anhörung von Kindern auch. Darüber hinaus leite ich die Kompetenzgruppe häusliche Gewalt bei uns in der Polizeiinspektion. Und seit 2021 bin ich Geschäftsführerin der interdisziplinären Koordinierungsstelle für häusliche Gewalt für die Regionen Hameln, Pyrmont und Holzminden, weil wir halt als Polizeiinspektion eine landkreisübergreifende Inspektion sind. Deswegen die beiden Regionen Hameln, Pyrmont und Holzminden.
Also man sieht schon, das Thema häusliche Gewalt und Sexualdelikte hat einen großen Stellenwert tatsächlich auch innerhalb der polizeilichen Arbeit. Das hört sich auf jeden Fall so an. Also es ist nichts, was irgendwie unterm Radar segelt, sondern es ist schon sehr gut bearbeitet. Nun, ich glaube, viele interessiert vielleicht, auf das Thema Kinder kommen wir sicherlich später nochmal, Vernehmungen auch von Kindern, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon thematisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie läuft so ein Polizeieinsatz ab? Wir haben ja vielleicht so eine stereotype Vorstellung im Kopf, dass gerade Sexualdelikte irgendwie immer im dunklen Park passieren oder ähnliches. Aber wir wissen auch, häusliche Gewalt oder das häusliche Umfeld ist viel öfter Tatort. Ja, werden Sie gerufen? Sagen die Nachbarn Bescheid? Sagen vielleicht betroffene Personen selber Bescheid? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also beides der Fall tatsächlich, also dass entweder Nachbarn oder Passanten, die das auf der Straße beobachten oder auch die betroffenen Personen selber letztendlich bei uns dann meistens in der Leitstelle über den Notruf anrufen und es ist so, dass jeder Fall von häuslicher Gewalt ernst genommen wird und auch überprüft wird. Unabhängig davon, ob dann ein strafrechtliches oder ein strafbares Verhalten vorliegt oder das, sage ich mal, unter dem strafrechtlichen oder unter der strafrechtlichen Linie liegt, dann wird auch das aktenkundig bei uns gemacht in Form von einem sonstigen Ereignis. Kommt es natürlich zu strafbaren Handlungen, wird in jedem Fall eine Strafanzeige aufgenommen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Opfer dann vielleicht doch sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht, weil wir eben die Priorität in dem Bereich so hochhängen, dass wir sagen, jeder Fall wird zur Anzeige gebracht und jeder Fall wird dann auch dementsprechend in der Sachbearbeitung abgearbeitet. Natürlich werden dann auch, sofern Straftaten vorliegen, Maßnahmen getroffen zum Schutz der betroffenen Person. Das kann zum Beispiel sein, dass der Täter oder die Täterin für bis zu 14 Tage der eigenen Wohnung verwiesen werden kann. Mit dieser Maßnahme wollen wir letztendlich den betroffenen Personen die Möglichkeit geben, erst natürlich einmal zur Ruhe zu kommen, dann die Situation vielleicht einfach zu überdenken, wie geht es für mich selbst weiter und welche Schritte kann ich vielleicht in dieser Zeit einfach nochmal initiieren, damit ich dann vielleicht auch eine Trennung vollziehen kann. Also diese Schritte können zum Beispiel sein, dass die tatbetroffene Person zum Amtsgericht geht und nach dem Gewaltschutzgesetz ein Annäherungsverbot erwirkt oder auch die Zuteilung der Wohnung. Darüber hinaus wird auch durch die eingesetzten Beamten vor Ort eine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Und das geschieht mit der tatbetroffenen Person zusammen, dass man in Form einer Checkliste, die 19 Fragen beinhaltet und an die Danger Assessment Scale angelehnt ist, man beantwortet letztendlich, wie gesagt, mit der tatbetroffenen Person diese Fragen und kann dann schon mal so eine erste Einschätzung geben, haben wir hier womöglich einen Hochrisikofall vorliegen. Zur Erläuterung vielleicht, was ein Hochrisikofall ist. Das ist, davon gehen wir immer aus, wenn eine Tötung des Opfers unmittelbar bevorstehen könnte. Das sind diese sogenannten Hochrisikofälle und da sind wir natürlich sehr daran interessiert, diese auch frühzeitig zu erkennen und halt weitergehende Maßnahmen ergreifen zu können.
Also das waren jetzt schon ganz, ganz viele Informationen. Vielleicht nochmal zurück zu den, um so ein bisschen am Anfang anzufangen, bei den Fällen. Das heißt, die Polizei wird informiert. Wenn die Nachbarn informieren, weil sie, weiß ich nicht, Geräusche gehört haben in der Wohnung oder Schreie oder irgendein Hinweise auf Gewalt, ist das dann so, dass, also dann klingelt die Polizei und fragt, ist hier etwas los? Wie erleben Sie das? Ist das dann so, dass die betroffenen Personen gleich sagen, ja, hier ist Gewalt im Spiel oder wird da viel vielleicht auch versucht, so das häusliche Umfeld zu wahren? Wie sind da so die Erfahrungen, sag ich mal?
Es ist tatsächlich mal so, mal so. In den meisten Fällen ist es so, dass die tatbetroffene Person in dem Moment, wo sie jetzt unter Einfluss dieser ganzen Situation stehen, durchaus auch erzählen, wie das Ganze gewesen ist, was vielleicht im Vorfeld schon gewesen ist, wie die ganze Gewalt Vorgeschichte auch gelaufen ist. Im späteren Verlauf, dann, wenn es in Richtung Sachbearbeitung und Vernehmung geht, erleben wir durchaus auch ein sehr ambivalentes Verhalten der tatbetroffenen Person, dass, wenn es dann zur Vernehmung kommt, vielleicht gar keine Aussage mehr kommt oder man gewisse Dinge auch revidiert. Das ist dann sicherlich nicht gemeint, dass man der Polizei jetzt böse mitspielen möchte, sondern das zeigt für mich persönlich vielmehr die Hilflosigkeit und die Abhängigkeit, in denen die tatbetroffenen Personen zum Teil in diesen gewaltvollen Beziehungen stecken.
Das heißt, in dem Moment öffnen sie sich, weil sie ja wahrscheinlich auch stark unter Druck oder Stress stehen, aber später kommen dann andere Fragen sozusagen dazu. So ein Einsatz, wahrscheinlich gehen Sie da ja nicht alleine hin, sondern wahrscheinlich immer Teams. Das sind das gemischte Teams. Wie viele Beamte werden da eingesetzt? Sind dann auch die Beamten vielleicht manchmal gefährdet? Wie ist Ihre Erfahrung damit?
Also grundsätzlich hängt das natürlich immer davon ab, wie die Schichtstärke, weil meistens betrifft es halt den Einsatz- und Streifendienst, die als erstes halt zu den Fällen von häuslicher Gewalt gerufen werden. Man versucht natürlich gerade in dem Kontext halt gemischtgeschlechtliche Streifenpartner loszuschicken. Ist aber halt nicht immer möglich. Und je nachdem, wie auch die Situation, sag ich mal, per Notruf geschildert wird, was aktuell vorliegt, dementsprechend wird auch die Anzahl der Beamten ausgewählt oder ob die auch vielleicht in anderen Einsätzen gebunden sind. Also das sind viele Faktoren, die dann entscheiden. Aber mindestens zwei fahren Immerhin.
Also auch nochmal, Sie sagen immer tatbetroffenen Personen. Können Sie eine Aussage machen, wie viele Frauen, wie viele Männer ungefähr betroffen sind? Also das Vorurteil würde jetzt sagen, es sind hauptsächlich Frauen von häuslicher Gewalt betroffen. Aber es betrifft auch Männer, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Genau.
Und auch da Gewalt ja in wirklich unvorstellbarem Maße manchmal.
Genau, also da haben Sie vollkommen recht. Es ist der Hauptanteil sind halt eben Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wobei man auch die Anzahl der tatbetroffenen Männer eben halt nicht unterschätzen sollte. Mhm. Ich glaube, dass die Scham bei den Männern noch viel, viel höher ist, so etwas dann zur Anzeige zu bringen, als bei den Frauen.
Sie sagten dann, ist für die Polizei die Vernehmung wichtig? Also erstmal wird ja wahrscheinlich versucht, diese Situation irgendwie aufzulösen. Werden die Personen dann mitgenommen, sage ich mal, oder wird dann irgendwie eine Aussage aufgenommen? Und dann sagten Sie, wird, wenn eine Straftat vorliegt, vielleicht kann man das nochmal auch für Menschen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, auseinanderdividieren. Also wo beginnt die Straftat?
Ja.
Und was genau ist das Besondere an diesem Straftatsbestand?
Also es gibt den Straftatbestand häusliche Gewalt an sich so nicht. Deswegen entscheidet immer, was ist vorgefallen. Das kann anfangen von einer Beleidigung. Über eine Sachbeschädigung bis hin halt zur Körperverletzung, bis zur gefährlichen Körperverletzung und im schlimmsten Falle halt eben auch ein Tötungsdelikt. Und sobald wir halt eben irgendeinen Tatbestand erfüllt haben, sind wir halt im Straftatbestand. Alles, was jetzt, sag ich mal, niederschwellig ist, was jetzt vielleicht nur eine verbale Streitigkeit ist, wo man nicht den Anfangsverdacht einer Straftat hat, bleibt dann in diesem sonstigen Ereignis, was ich schon erwähnt hatte. Und alles andere wird dann halt als Strafanzeige abgearbeitet.
Das heißt, für die Einsatzkräfte ist das wahrscheinlich auch die erste Aufgabe, dann zu gucken, was liegt wirklich vor. Also die müssen gut geschult sein, vermutlich das auch unterscheiden zu können. Ist da Gefahr im Verzug oder wie man das auch immer nennt, oder nicht? Ne?
Genau, und deswegen werden die Maßnahmen, die dann vor Ort durch die eingesetzten Kollegen und Kolleginnen getroffen werden, auch eben situationsabhängig entschieden und dementsprechend getroffen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir zum Beispiel die Wegweisung für bis zu 14 Tage aussprechen können. Das würden wir natürlich bei einer Beleidigung jetzt nicht machen.
Da muss schon
mehr vorgefallen sein, Und so wird das halt eben situationsangepasst, dann dementsprechend auch entschieden.
Und das kann auch die Polizei entscheiden tatsächlich. Also sie kann, oder das Team vor Ort kann dann sagen, wir entscheiden hier eine Wegweisung. Das heißt, der Täter oder die Täterin, häufig sind es ja dann Täter, müssen die Wohnung verlassen.
Genau, die bekommen dann die Möglichkeit, nochmal Sachen halt eben des persönlichen Bedarfs mitzunehmen und werden dann auch durch die Beamten, es sei denn, sie sind natürlich nicht mehr vor Ort, nichtsdestotrotz wird auch dann die Maßnahme ausgesprochen und sobald man dann halt eben dem Täter oder der Täterin habhaft wird, sage ich mal, wird die Maßnahme dann auch ihm gegenüber oder ihr gegenüber ausgesprochen und dann wird das aber auch regelmäßig überprüft. Das heißt, wir haben einmal eine Überprüfung, die innerhalb von 24 Stunden erfolgt und dann nochmal nach 72 Stunden und in besonders schwierigen oder besonders extremen Fällen, sage ich mal, kann das durchaus auch dann sich nochmal häufiger anschließen.
Jetzt haben Sie viel mit den Tätern zu tun. Gibt es da Ähnlichkeiten, Unterschiede, ich sag mal bestimmte Strategien, die man immer wieder beobachtet? Wer sind die Täter?
Also häusliche Gewalt kann man letztendlich als System oder als Komplex von Macht und Kontrolle ansehen. Und das ist auch kein Einzelfall. Das heißt, häusliche Gewalt ist ein immer wiederkehrendes Phänomen oder ein immer wiederkehrendes Konstrukt. Und dabei steigert sich die Intensität der Gewaltübergriffe und auch die Häufigkeit. Also die Abstände werden definitiv kürzer. Man nennt das auch die sogenannte Gewaltspirale. Und diese Gewaltspirale lässt sich grundsätzlich in drei Phasen aufteilen. In der ersten Phase ist es halt eben so, dass so der Druck aufgebaut wird, dass die Spannungen zwischen Täter, Täterin und den Opfern steigen. In dieser Phase lässt sich aber der Täter oder die Täterin oft noch besänftigen und es kommt zu keiner Gewalthandlung. Irgendwann funktioniert das aber nicht mehr. Okay. Das heißt, die Spannung ist dann bei den Tätern, bei den Täterinnen so hoch, dass sie förmlich danach suchen, nach etwas bei den Opfern und es kommt dann zu dieser Gewaltexplosion und zu den gewaltvollen Übergriffen. Und das kennzeichnet dann die zweite Phase. In der dritten Phase ist es dann so, dass die gewaltausübenden Personen oft ihr Verhalten tatsächlich bereuen. Sie entschuldigen sich, machen vielleicht Geschenke, also so das klassische Bild, ich hole da mal ein Blümchen oder ein kleines Pralinchen und entschuldige mich und verspreche, das wird auch nie wieder vorkommen. Das kennzeichnet dann die Phase 3, aber irgendwann reicht das nicht mehr. Der Täter, die Täterin sagt dann, eigentlich war ich da gar nicht schuld dran, eigentlich ist das Opfer tatsächlich schuld daran, dass ich so geworden bin und dass ich so explodiert bin und verschiebt quasi die Schuld zum Opfer hin. Und dann geht diese dritte Phase quasi schleichend wiederum in die erste Phase über und der Zyklus beginnt halt eben von neuem. Und das ist ein wiederkehrendes Phänomen, was wir tatsächlich bei häuslicher Gewalt beobachten.
Das heißt, diese Sache, mir ist mal die Hand ausgerutscht oder ähnliches, ist meistens doch schon ein sehr ernstzunehmendes Signal. Es bleibt nicht bei der einmaligen.
Genau, die Hand ausrutschen ist auch nicht das Erste. Also ich sag mal, das ist wie gesagt ein schleichender Prozess. Und häusliche Gewalt ist ja nicht nur das blaue Auge, der blaue Fleck. Das ist dann, wenn es schon offensichtlich und für an die Öffentlichkeit getreten ist. Sondern es beginnt schon eigentlich mit Kleinigkeiten. Sprich, mal eine Beleidigung hier, mal eine negative Anspielung dort. Dann vielleicht so ein Verbot. Nee, du gehst jetzt heute nicht mit deinen Freunden weg. Oder wenn alleine, verlässt du sowieso nicht das Haus. Also das geht ja gar nicht. Und das ist halt eben auch die Problematik, wo es halt eben noch nicht so sichtbar ist. Deswegen ist das soziale Umfeld der tatbetroffenen Personen so wichtig, weil eben diese Kleinigkeiten oder diese Wesensveränderung, die dann bei den tatbetroffenen Personen entsteht, die nimmt zuerst das soziale Umfeld wahr und kann eben da schon vielleicht eingreifen und sagen, hey, irgendwas stimmt doch da nicht.
Was sind so die Wesensveränderungen? Also die Betroffenen ziehen sich zurück.
Ja, so dieses, ich duck mich ab und sage dann vielleicht auch nichts, wenn dann mal so eine Beleidigung wie du blöde Kuh oder was machst du da?
Dass in der Beziehung nichts zu suchen hat.
Genau so ist es.
Jetzt leben wir im Kommunikationszeitalter. Spielt das auch eine Rolle bei den Tätern? Also Handyüberwachung sozusagen, Nachrichten kontrollieren oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur das, wir haben auch Fälle, wo dann zum Beispiel so kleine GPS-Tracker in Autos verbaut werden, die dann irgendwann aufploppen bei einem auf dem Handy. Oh, da fährt jetzt irgendwie ein AirPod mit mir mit, den kenne ich überhaupt nicht. Also definitiv, da sind natürlich für die Täter und die Täterin mehr Möglichkeiten dann auch der Kontrolle.
Es sind ja nun häufig wahrscheinlich auch Kinder betroffen von häuslicher Gewalt oder sie erleben zumindest mit, dass ein Elternteil häusliche Gewalt erlebt. Wie nehmen Sie das wahr oder wie gehen Sie mit den Kindern um in solchen Fällen? Werden die auch angehört oder welche Rolle spielen Kinder?
Also Kinder spielen eine sehr große Rolle, werden oft aber übersehen in dem Ganzen, sage ich mal. Insbesondere, wenn sie halt eben vielleicht nicht direkt betroffen sind, sondern das Ganze nur die Streitereien zwischen Mama und Papa mitbekommen haben. Wir oder die Kollegen sind angehalten, im ersten Einsatz die Kinder nicht zu befragen. Das hat den Hintergrund, weil wenn es um die leiblichen Eltern geht, haben die Kinder ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und Kinder gerade in dem kleinen Alter können gar nicht die Tragweite einer möglichen Aussage, was das für die Eltern dann bedeuten könnte, überblicken. Deswegen, wenn Spontanäußerungen natürlich fallen, werden die von den Kollegen definitiv vermerkt. Aber die Kollegen gehen halt eben nicht proaktiv auf die Kinder zu. Und tatsächlich ist es auch in der Sachbearbeitung dann später so, dass in der Regel die Kinder halt auch nicht angehört oder vernommen werden.
Das hatte ich auch im Podcast mit Anke Blume schon, dass auch die kindlichen Aussagen sich häufig verändern, je nachdem nach Alter. Also sehr, sehr wichtiges eigentlich und zentrales Thema sicherlich auch.
Aber wir verlieren die Kinder nicht aus dem Blick, sage ich mal. Also wir melden in jedem Fall von häuslicher Gewalt, egal ob die Kinder bei dem Sachverhalt mit dabei waren oder eben vielleicht bei Oma gerade übernachtet haben. Sobald Kinder in der Familie vorhanden sind, melden wir an das Jugendamt eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Das dient nicht dazu, um den Frauen oder den Eltern letztendlich da Schwierigkeiten zu bereiten oder da vielleicht irgendwelche Sanktionen zu veranlassen, klar, sondern das Jugendamt hat eigentlich mehr die Aufgabe, darauf zu schauen, ob es irgendwie unterstützend tätig sein kann. Mhm. Davor haben halt viele tatbetroffene Personen halt Angst, dass wenn so eine Meldung ans Jugendamt geht, dass die Kinder dann gleich weggenommen werden.
Genau. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ja. Genau. Sie sagten ja, also dass die Polizei kann diese Wegweisung anordnen. Wann beginnt dann die Arbeit der Justiz? Also wo endet die Arbeit der Polizei und irgendwann übergeben Sie die Fälle ja an die Justiz? Was sind sozusagen die nächsten Schritte nach der Wegweisung? Nehmen wir jetzt mal die schwereren Fälle an.
Okay, genau. Denn wenn die Kollegen ihre Maßnahmen soweit vom Einsatz- und Streifendienst abgeschlossen haben, dann wird der Vorgang zeitnah an die Sachbearbeitung, also an meine Person oder meine Kolleginnen und Kollegen abgegeben. Und wir schauen dann, dass wir zeitnah auch wirklich zumindest die tatbetroffenen Personen zu uns holen, vernehmen, schauen und sie dann nochmal beraten. Dazu muss ich noch sagen, dass natürlich auch die Kollegen vor Ort schon beratend tätig sind. Mhm. Und wenn es um tatbetroffene Frauen geht, wird auch jeder Fall von häuslicher Gewalt an die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt, also kurz gesagt die BIS, von uns weitergegeben. Und die setzen sich dann auch mit der tatbetroffenen Frau in Verbindung und wenn gewünscht wird, wird dann natürlich ein Beratungstermin vereinbart, sodass sie dann auch noch ausführlich beraten wird.
Ist das eine Stelle der Polizei oder ist das eine, ich sag mal, private Beratungsstelle oder eine kommunale?
Genau, das ist eine nichtstaatliche Organisation, die letztendlich frei arbeitet, ohne jetzt, sag ich mal, staatliche Institutionen jetzt irgendwie so im Nacken zu haben und einfach für die Frauen da sind und die beraten können. Und da ist zum Beispiel auch meistens ein Frauenhaus mit angeschlossen.
Naja, also so, dass die Frauen quasi nochmal einen anderen Zugang bekommen.
Genau.
Es geht, vermute ich ja, manchmal auch um Beweissicherung. Wie wird da vorgegangen? Also wenn man wirklich jetzt an schlimme Fälle häuslicher Gewalt denkt, muss die Frau oder die betroffene Person zum Arzt wahrscheinlich und es muss festgestellt werden, welche Verletzungen liegen vor etc.
Ja, also natürlich, wenn die Polizei involviert ist, sichern wir schon die ersten Spuren und machen fotografische Beweise, wenn es dann um blaue Flecken oder Kratzer oder Würgemale oder sonst irgendwas geht. Natürlich haben die tatbetroffenen Personen auch die Möglichkeit, dann beim Hausarzt sich untersuchen zu lassen und das dann nochmal in Form eines Attests dokumentieren zu lassen. Oft ist es ja auch so, sag ich mal, wenn häusliche Gewalt vorkommt und man vielleicht noch nicht bereit ist, den Weg einer Strafanzeige zu gehen, hat man die Möglichkeit, im Sana-Klinikum hier in Hameln das Ganze dokumentieren zu lassen. Das Sana-Klinikum ist als Partnerklinik dem Netzwerk Pro Beweis angeschlossen. Das heißt, die sichern Spuren, die machen Fotos, die sind dann auch alle gerichtsverwertbar und fachkundig halt aufgenommen. Die werden dann für mindestens 3 Jahre gelagert und können dann bei einer späteren Strafanzeigenerstattung auch herangezogen werden.
Das ist dieses Thema, ich glaube, anonyme Beweissicherung,
genau. Ne?
Also Beweise sichern, weil die natürlich die Spuren von Gewalt ja über die Zeit, Gott sei Dank, sich wieder zurückentwickeln, dass die festgehalten werden und dann vor Gericht Bestand haben.
Genau. Wir empfehlen auch immer selber, so eine Art Gewalttagebuch auch zu führen für die tatbetroffenen Personen. Also, dass man wirklich dokumentiert, das und das passiert und wenn Verletzungen vorhanden sind, dass man mit dem Handy oder mit einer Kamera selber nochmal Fotos macht und dann letztendlich vielleicht auch so eine kleine Gewalthistorie erzählen kann im Rahmen der Vernehmung.
Das klingt für jemanden, der nicht betroffen ist, vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, weil man ja denkt, wenn jemand zu Hause Gewalt erlebt, dann packt man die Koffer und geht. Das klingt schon so ein bisschen anders, die Fälle anders gelagert sind. Vielleicht können Sie noch mal einen Einblick geben, auch was für unterschiedliche Fälle Sie haben. Und was ich auch weiß, ist, zum Teil bleiben ja die Frauen oder auch Männer jahrelang oder sogar jahrzehntelang in solchen Gewaltverhältnissen. Wie kommt das eigentlich?
Also zum Teil sind das wirklich Abhängigkeiten, sei es finanzielle oder auch sprachliche und kulturelle Barrieren. Aus gewissen kulturellen Kreisen ist es halt eben so, dass die Frauen, und das ist für mich persönlich so erschreckend, wenn die dann bei mir sitzen und sagen, ja, aber bei uns ist das halt so. Da muss die Frau das halt so hinnehmen. Wir wussten gar nicht, dass das in Deutschland nicht erlaubt ist. Das ist wirklich erschreckend.
Ja,
dann gibt es halt, wie gesagt, finanzielle Abhängigkeiten, weil dieses Phänomen häusliche Gewalt ist halt eben so mannigfaltig. Das hat so viele Facetten. Das erstreckt sich ja nicht nur über die körperliche und sexuelle Gewalt, sondern auch die psychische und die finanzielle Gewalt. Und das passiert ja nicht nur in partnerschaftlichen, sondern auch in familiären Beziehungen. Auch da sprechen wir von häuslicher Gewalt. Und wie gesagt, das kann zum Beispiel sein, dass man nur ein Haushaltsgeld zur Verfügung gestellt bekommt und der Partner dann eben das ganze andere Geld wegnimmt. Auch das ist halt schon häusliche Gewalt. Und deswegen ist die Thematik manchmal wirklich so überhaupt nicht greifbar. Und weil es im Privatbereich passiert.
Ja.
Früher war es halt so, was hinter geschlossenen Türen passierte, das blieb auch hinter geschlossenen Türen. Das hat sich heutzutage Gott sei Dank gewandelt. Also da schauen die Leute wirklich auch schon eher hin und melden das Ganze. Von daher, dadurch, dass dieses Phänomen halt eben so unglaublich weit gestreut ist und manchmal nicht greifbar ist, ist es halt eben schwierig.
Und das heißt, die Personen brauchen einfach lange zum Teil, deshalb die Empfehlung, mit dem Tagebuch zu dokumentieren, falls man sich entscheidet, es zur Anzeige dann entsprechend zu bringen, damit man auch die Beweise hat. Ich stelle mir das auch für die Polizistinnen und Polizisten nicht einfach vor, sich mit dem Thema tagtäglich auseinanderzusetzen. Wie erleben Sie das? Wie gehen die Kolleginnen und Kollegen damit um? Ist das eine hohe Belastung? Wie stellt man vielleicht auch die eigene Distanz wieder her? Kriegen Sie da Unterstützung? Wie ist das für die Polizei?
Also grundsätzlich ist das ja eine subjektive Empfindung eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin selbst. Ja. Für mich die besonders belastenden Sachverhalte sind tatsächlich, wo Kinder selbst betroffen sind von häuslicher Gewalt, sei es von körperlicher oder sexueller Gewalt, und halt eben, wo man ja im Gespräch mit den tatbetroffenen Personen sieht, wirklich diese Barrieren sind so hoch und diese Abhängigkeiten sind so hoch, dass eigentlich die tatbetroffene Person kaum eine Chance hat, sich wirklich aus diesem Konstrukt zu lösen.
Gerade wenn wahrscheinlich Familienstrukturen dann einfach sehr.
Ja, und wenn man dann selber noch Mama ist und dann vielleicht Kinder im selben Alter betroffen sind, dann ist das natürlich nochmal eine Stufe höher.
Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zum Thema Kinderschutz, Kinder schützen, Kinder in der Justiz besser schützen. Auch darüber, da haben wir ja in Hameln-Pyrmont ein ganz schönes Projekt. Und ich weiß, auch Sie sind damit involviert, was das Thema eines Childhood-Hauses angeht. Vielleicht mögen Sie einfach mal schildern, warum Ihnen das so am Herzen liegt und auch ein bisschen, warum es da geht.
Ja, also mit Gründung der Koordinierungsstelle haben wir halt uns Themenbereiche ausgesucht, die wir im Netzwerk halt abarbeiten möchten, und ein Thema davon war Kinderschutz. Und als wir diesen Punkt bearbeitet haben, sind wir auf das Projekt Childhood House gekommen, weil wir halt eben gesagt haben, Kinder werden oft vergessen und Kinder empfinden im Strafverfahren noch ganz anders und haben ganz andere Ansichten. Wir verlangen manchmal auch das, was wir von Erwachsenen abverlangen, auch von Kindern ab. Und das können wir bei Weitem nicht. Insbesondere dieses Behördenhopping während eines Strafverfahrens ist so traumatisierend auch für die Kinder, dass wir gesagt haben, da müssen wir tätig werden, und haben uns dann mit dem Projekt Childhood House, es gibt ja schon einige Childhood Häuser in Deutschland, leider in Niedersachsen noch nicht, deswegen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wir holen eins hier in unsere Region oder bauen hier eins auf. Und dann haben wir natürlich tatkräftige Unterstützung mit Frau Anke Blume bekommen, so dass die Idee quasi im Netzwerk gewachsen ist und daran gemündet hat, dass wir jetzt den Verein gegründet haben. Ich selber bin auch Gründungsmitglied und unterstütze natürlich. Wir haben jetzt die Arbeit an den Verein abgegeben vom Netzwerk aus, sind aber natürlich immer noch unterstützend tätig und gucken, dass wir irgendwie eine Finanzierung auf die Beine stellen, damit das auch irgendwann eine Realität wird.
Ja, also ich bin auch Mitglied geworden, nicht Gründungsmitglied, aber dann beigetreten, weil ich die Idee auch wirklich richtig und wichtig finde, dass wir, ich sag mal, eine, wie könnte man das bezeichnen, kindgerechte Justiz auch haben. Genau. Soweit ich weiß, geht es ja darum, dass die Kinder immer, wenn sie vernommen werden, immer im gleichen Raum, in einem kindgerechten Umfeld, und die Beweissicherung auch per Videoaufnahme möglichst schnell und möglichst, ich sag mal, selten eine Aussage erfolgen muss.
Ja, vielleicht einmal zum Verständnis, zur Erklärung, wie so ein Strafverfahren für ein Kind, was vielleicht von sexueller Gewalt betroffen ist, aussieht. Also meistens erfolgt ja die Meldung vielleicht durch die Eltern. Das heißt, die Eltern kommen zu uns zur Dienststelle und sagen, wir haben den Verdacht, dass meinem Kind so etwas widerfahren sein könnte. Dann streben wir natürlich schon in der Sachbearbeitung meistens an und treten an die Staatsanwaltschaft heran und sagen, bitte tut uns den Gefallen und vernehmt das Kind gleich richterlich und nach Möglichkeit auch gleich mit einem Gutachter dabei. Das hat den Vorteil, dass wenn das wirklich rechtskonform und abläuft, dieses Verfahren der Videoaufzeichnung, das heißt, dass dann alle Beteiligten auch in einem Nebenraum mit dabei sitzen, sprich der Beschuldigte und vielleicht auch der Rechtsanwalt sitzen mit dabei, die Staatsanwaltschaft sitzt mit dabei und der Richter vernimmt das Kind in einem separaten Raum. Damit könnte man einem Kind eine Aussage später vor Gericht tatsächlich ersparen. Das heißt, dass diese Aussage dann in das Verfahren eingeführt wird. Und bislang ist es halt eben so, dass wenn das nicht gemacht wird, das Kind bei uns in der Polizei einmal angehört wird, dann wird es vielleicht nochmal angehört, wenn ein Gutachter draufschauen soll, was die Glaubhaftigkeit angeht. Dann muss es das nochmal vor Gericht erzählen. Vielleicht kommt nochmal eine medizinische Untersuchung mit dazu. Und so geht das Kind von einer Behörde zur anderen, trifft immer wieder andere Personen, die mit dem Kind sprechen, muss das immer und immer und immer wieder erzählen. Und die Räumlichkeiten sind alles andere als kindgerecht.
Und dadurch erlebt das Kind ja wahrscheinlich die Situation auch jedes Mal erneut und eventuell verändern sich ja auch die Aussagen, weil Kinder ja einfach, gerade wenn sie sehr klein sind, auch nicht unbedingt, also auch Dinge dazu vielleicht mal erfinden oder weglassen oder ähnliches, weil sie ja mit der Situation.
Und diese Stationen ordnen sich ja halt nicht innerhalb von weniger Tagen an, sondern da vergeht auch teilweise wirklich schon eine längere Zeit und dann wundert man sich, warum das Kind vielleicht nicht konstant gleich aussagt.
Also ein super Projekt, auf jeden Fall unterstützenswert.
Ja.
Nun ist es so, dass wir ja, Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass nicht nur die Polizei in solchen oder solchen Fällen betroffen ist, sondern dass da ein ganzes Netzwerk eigentlich dranhängt an unterschiedlichen Stellen. Mit welchen Stellen haben Sie sonst noch zu tun? Die Koordinierungsstelle haben Sie gerade schon genannt. Dann wahrscheinlich irgendwann die Justiz, aber wahrscheinlich für die Familien keine Ahnung, gibt es noch andere Stellen, die unterstützen, die helfen, mit denen sie eng zusammenarbeiten?
Ja, genau. Also die Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt hatte ich ja schon benannt. Dann das Jugendamt auf jeden Fall. Wie gesagt, da wir auch dahingehend melden. Wir arbeiten auch sehr vertrauensvoll mit dem Kinderschutzbund zusammen, mit dem Sana-Klinikum, sei es, dass da die medizinischen Untersuchungen erfolgen. In äußersten Fällen, gerade wenn es um kleine Kinder geht, wo es dann auch in den sexuellen Bereich geht, mit der MHH, mit der dortigen Kinderschutzambulanz. So gibt es halt viele verschiedene, mit den Frauenhäusern, viele verschiedene Stellen, wo wir letztendlich uns dann vernetzt haben und diese jetzt auch in der Koordinierungsstelle zusammengefasst haben.
Okay, also das würden Sie sagen, ist hier im Landkreis zumindest so vom Netzwerk her gut organisiert und sicherlich auch ein Ergebnis von letzten Jahren intensiver Arbeit. Denn das Thema häusliche Gewalt, wie Sie richtig sagten, war ja nicht immer eins, sondern ist ja tatsächlich auch mit durch eine politische Arbeit von Frauen auf die Agenda gesetzt worden und immer wieder wiederholt worden. Wir haben in der letzten Legislatur es jetzt geschafft, das Gewalthilfegesetz anzupassen, um die Frauenhäuser besser finanziell auszustatten. Und das war auch eine Sache, die fraktionsübergreifend begrüßt wurde. Also eigentlich haben wir da immer so eine ganz gute, in diesem Thema Gewaltschutz, auch eine Einstimmigkeit oder eine Einhelligkeit im Parlament. Trotzdem würde ich gerne noch mal fragen, so aus Ihrer Sicht, aus der polizeilichen Praxis, wie gut ist der rechtliche Rahmen? Und gibt es noch irgendwo Lücken oder gibt es Themen, wo Sie sagen würden, da würde ich mir eigentlich eine Verbesserung wünschen? Einmal natürlich, wenn wir die Fälle haben und vielleicht kommen wir danach noch mal auf den Bereich Prävention. Weil eigentlich würden wir es ja gerne verhindern, dass es zu solchen Fällen kommt. Aber vielleicht erstmal, wie ist Ihr Arbeitsumfeld rechtlich gesehen?
Also Sie haben es schon angesprochen, wir haben gerade in den letzten Jahren einen enormen Wandel, was die Thematik und die gesetzlichen Rahmenrichtlinien betrifft, erlebt. Und das ist auch gut so. Wir sind aber noch nicht am Ende angekommen. Durch die Einführung des neuen Polizeigesetzes, finde ich persönlich, haben wir wirklich den Bereich häusliche Gewalt nochmal ganz deutlich konkretisiert und den rechtlichen Rahmen auch deutlich erweitert. Wir konnten auch früher schon, sage ich mal, einen Platzverweis bis zu 14 Tage aussprechen. Jetzt können wir das Ganze sogar mit dem neuen Polizeigesetz um 10 Tage nochmal verlängern, wenn die tatbetroffene Person einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt hat. Das heißt, wir decken damit nochmal den zeitlichen Rahmen besser ab, bis dann vielleicht tatsächlich so ein Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz in Kraft tritt. Darüber hinaus spreche ich gerne auch den Langzeitgewahrsam an. Den gab es auch früher schon, aber die rechtlichen Voraussetzungen, dass der tatsächlich angewendet worden ist, waren bei weitem nicht so, wie sie jetzt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der kontinuierlich mehrfach gegen diese Wegweisung verstößt, was jetzt mit dem Polizeigesetz tatsächlich jedes Mal eine erneute Straftat darstellt, dieser Verstoß, haben wir die Möglichkeit, beim Amtsgericht einen Antrag auf Erlassung eines Langzeitgewahrsams zu stellen. Und die rechtlichen Voraussetzungen geben das jetzt tatsächlich so her, dass es auch deutlich einfacher und deutlich häufiger vorkommt, dass dieser Langzeitgewahrsam auch erlassen wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ein probates Mittel ist, um künftige Straftaten zu verhindern.
Okay, das heißt, die Täter lassen sich dann auch davon
beeindrucken,
genau, dass das so ist.
Wir sind ja jetzt aktuell auch dabei, dass das Polizeigesetz wiederum angepasst werden soll im Hinblick auf elektronische Aufenthaltsüberwachung im Kontext häusliche Gewalt. Finde ich ein super spannendes Thema und unterstütze ich auch. Man muss dann schauen, wie das dann halt eben in der Ausführung dann auch gelingen kann. Ich meine, Spanien macht es uns vor, dass es gelingen
Fußfessel
kann.
Fußfessel ist das Stichwort.
Fußfessel ist das Stichwort. Ein Wunsch von mir und von meinen Kollegen und Kolleginnen, die in dem Themenbereich arbeiten, wäre eine schnellere Verurteilung der Täter und der Täterin.
Das heißt, da geht es um die Gerichte, dass auch, dass sozusagen die Verfahren schnell abgewickelt werden können und nicht immer wieder so salamitaktikmäßig hinausgezögert werden. Ne?
Also wir könnten uns sowas vorstellen wie ein beschleunigtes Verfahren. Und zwar vielleicht zur Erklärung, wie so ein beschleunigtes Verfahren abläuft. Das heißt, dass der Täter, die Täterin im Anschluss an die Tatbegehung unmittelbar einem Strafrichter vorgeführt wird und im Rahmen einer Verhandlung halt eben auch gleich abgeurteilt wird. Und das erfolgt innerhalb von wenigen Tagen. Also so ein Verfahren würde ich mir definitiv wünschen.
Und dadurch würde wahrscheinlich auch weitere Gewalt verhindert werden können.
In erster Linie das natürlich, wenn es dann auch hinsichtlich einer Haftstrafe möglicherweise läuft. Aber das würde dann auch nochmal ein Zeichen, glaube ich, für die Täter und für die Täterinnen setzen, dass das Thema wirklich ernst genommen wird und ja schnell letztendlich bearbeitet wird, um die Strafe folgt auf dem Fuße so.
Einfach, dass man merkt, es hat eine Konsequenz.
Ich glaube, das ist nochmal so ein Anschlussstück für mehr Sicherheit für die tatbetroffenen Personen.
Ja. Vielleicht kommen wir zum Bereich Prävention. Nun ist es immer, wenn man über Gewaltthemen redet, man darf natürlich auch nicht den Überschattungseffekt zu sehr Raum geben. Wir haben viele Familien, die wunderbar, glücklich, behütet ihre Kinder erziehen und ein tolles Umfeld sind. Aber wir stellen schon auch fest, dass die Fälle häuslicher Gewalt ansteigend sind, wie überhaupt viele Arten von Gewalt. Gewalt gegen Einsatzkräfte, Gewalt gegen Frauen und Kinder und so weiter. Also in der Statistik kann man das sehen, vielleicht so aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Polizei. Was ist da los in unserer Gesellschaft? Es betrifft ja manchmal auch Polizistinnen und Polizisten direkt als Einsatzkräfte. Was können wir vielleicht auch gemeinsam tun, um das Thema Prävention voranzutreiben, um zu verhindern, dass es überhaupt zu Gewalt kommen muss?
Also ich sehe die Zahlen im Kontext häusliche Gewalt nicht nur negativ, die ansteigenden Zahlen, sondern sehe es auch aus dem Blickwinkel, dass sich halt immer mehr tatbetroffene Personen trauen, das Ganze zur Anzeige zu bringen.
Das sogenannte Hellfeld.
Genau, das Hellfeld. Und das Dunkelfeld, da brauchen wir uns aber auch nichts vormachen, ist um ein Vielfaches höher. Das heißt, das, was wir an Zahlen sehen, ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich auch passiert. Diese häusliche Gewalt, also ich spreche jetzt nur für den Bereich häusliche Gewalt, gab es schon immer. Nur wurde das jetzt, wie gesagt, damals nicht so publik gemacht. Das war der Privatbereich. Das hat uns nichts anzugehen. Das klären die schon unter sich. So waren ja die Aussagen damals. Und ich glaube, dass wir das auch nicht gänzlich verhindern werden können. Aber für mich wäre es wichtig, Prävention und Aufklärung zu leisten und das möglichst frühzeitig. Mhm. Das heißt, im Idealfall gehen wir bereits in die Schulen rein, vielleicht sogar schon in die Kindergärten und machen dort Angebote und Kooperationen mit den Institutionen, um wirklich die Thematik schon in die Schulen, in die Kindergärten reinzubringen, um wirklich die Kinder, die Mädchen, die Jungs zu sensibilisieren, hey, da ist was, das ist nicht in Ordnung und egal, was dir passiert, bring es zur Anzeige oder wende dich an jemanden, vertrau dich jemanden an. Mhm.
Das heißt, da geht's, also Sie würden wirklich die Kinder ansprechen. Geht's vielleicht auch um die Sensibilisierung der Fachkräfte? Also wie erkennt man häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt? Ist das ein Thema?
Auf jeden Fall. Das ist das, was wir im Netzwerk auch demnächst oder fürs nächste Jahr uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir würden ganz gerne einen Fachtag für Lehrerinnen, Ärzte und Ärztinnen und auch Betreuer aus dem Kindergarten letztendlich veranstalten, wo wir halt eben aufmerksam machen auf die Thematik. Worauf muss ich achten? Wie erkenne ich vielleicht auch schon niederschwellige häusliche Gewalt und an wen kann ich mich wenden?
Ja. Genau. Wie gehe ich damit um? Ne? Genau. Weil auch eine Lehrkraft muss wahrscheinlich erstmal der eigenen Wahrnehmung trauen und dann natürlich auch richtig und adäquat reagieren. Das stelle ich mir auch herausfordernd vor, auch für Lehrkräfte, auf jeden Fall. Wenn jetzt möglicherweise betroffene Personen zuhören, gäbe es irgendwas, was Sie diesen Personen mitgeben wollen würden? Was wäre Ihr Rat vielleicht oder Ihre Ermutigung?
Sich anvertrauen. Sprechen Sie darüber. Das muss nicht zwingend sofort mit der Polizei sein, weil das ist dann schon ein enormer Schritt, auch diesen Weg zu gehen, weil er halt eben sich mit Folgemaßnahmen verbindet. Aber sprechen Sie Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen an oder wenden Sie sich an eine ortsansässige Hilfsorganisation. Oder es gibt auch Hilfetelefone bei Gewalt gegen Frauen, genauso Hilfetelefone bei Gewalt gegen Männer. Da kann man sich auf jeden Fall erst einmal beraten lassen. Aber machen Sie sich sichtbar, machen Sie Ihr Thema sichtbar.
Wie gesagt, wir schreiben es auch nochmal in die Kommentare, die konkreten Nummern. Nun ist es, wie gesagt, eine wichtige Arbeit, die Sie machen, aber vielleicht auch eine belastende Arbeit. Gibt es auch irgendwas, was Ihnen in Ihrer Arbeit Hoffnung macht?
Ja, das kann ich aber ganz kurz tatsächlich sagen. Es ist wirklich die Dankbarkeit, die uns die tatbetroffenen Personen gegenüber aussprechen. Zum Teil unter Tränen, wie gesagt, wird uns gedankt, dass man geholfen hat, dass man nicht weggeschaut hat. Das folgt vielleicht sogar schon direkt in den Vernehmungen, aber es kommen tatsächlich auch tatbetroffene Personen, die nach Monaten nochmal mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, ich habe es geschafft, ich führe jetzt ein eigenständiges Leben, mir geht's richtig gut und vielen Dank nochmal, dass Sie mir geholfen haben, da aus dieser Situation rauszukommen.
Also man kann das schaffen.
Ja. Es ist nicht immer einfach und wie gesagt, man darf sich nie auch zum Beispiel als Freund, Freundin ein Urteil darüber erlauben, warum bist du nicht schon früher damit zur Sprache gekommen? Wir können uns alle nicht in die tatbetroffenen Personen hineinversetzen. Das ist wie gesagt ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren, die letztendlich beeinflussen, ob sich derjenige dann traut, den Schritt zu gehen und das Ganze öffentlich zu machen. Deswegen absolutes No-Go, da irgendwelche Vorwürfe zu machen. Eher halt eben ansprechen, wenn man vielleicht auch die Vermutung hat, dass jemand betroffen ist von häuslicher Gewalt, denjenigen ansprechen und Unterstützung anbieten.
Vielen Dank, Frau Vukubradovic, für den sehr interessanten Podcast, den wir aufgenommen haben. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Arbeit alles Gute und unterstütze gerne, wo ich kann.
Vielen Dank.